Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Thüringens Ministerpräsident Althaus wacht in der Klinik aus dem Koma auf. Mehr als 1000 Demonstranten protestieren in Passau gegen einen Aufmarsch der NPD. Und die deutschen Kombinierer gewinnen den Mannschaftsweltcup in Schonach. Dieter Althaus geht es langsam besser. Der schwer verletzte thüringische Regierungschef ist aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht, in den ihn die österreichischen Ärzte nach seinem Skiunfall versetzt hatten. Möglich, dass er schon kommende Woche nach Deutschland verlegt wird. Das Unglück, bei dem eine Frau getötet wurde, ist jetzt Ermittlungsgegenstand. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob fahrlässige Tötung vorliegt.
Hier ist er am Morgen aus dem Koma erwacht, in der Klinik im österreichischen Schwarzach. Dieter Althaus ist ansprechbar und nimmt seine Umgebung wahr. Gutes Zeichen, sagen die Ärzte. Keine Garantie zwar, aber der Thüringer Ministerpräsident könnte wieder ganz gesund werden.
Der Herr Ministerpräsident hat während der Nachtstunden die ersten aktiven motorischen Bewegungen gezeigt und in der Früh erfreulicherweise mit seiner Frau persönlich Kontakt aufnehmen können. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir hier festgestellt haben.
An der Pistenkreuzung in der Steiermark steht nun ein kleines Kreuz und eine Kerze brennt für die Skifahrerin, mit der Althaus zusammengestoßen war. Ihre Leiche ist inzwischen obduziert. Noch weiß Althaus nicht, dass die Frau tot ist und auch nicht, dass gegen ihn ermittelt wird, routinemäßig wegen fahrlässiger Tötung. Da gibt man sich in der Thüringer Staatskanzlei aber gelassen.
Es muss erst mal dort der Fall insgesamt untersucht werden. Und ich gehe davon aus, soweit ich auch Dieter Althaus kenne, der immer sehr auf Sicherheit bedacht war, der immer auch darauf geachtet hat, dass seine Mitfahrenden, Mitreisenden auch entsprechend sicher sich verhalten, dass eigentlich da gar keine Frage besteht in dieser Richtung.
Wann Althaus vernommen werden kann, ist noch unklar. Ebenso, wann er nach Thüringen verlegt wird. Bei aller Tragik, wenigstens das hat der Unfall bewirkt. Skihelme werden jetzt nachgefragt, deutlich stärker als sonst. Immerhin hat ein solcher Helm dem Ministerpräsidenten vermutlich das Leben gerettet.
Am Krankenhaus in Schwarzach steht unsere Reporterin Brigitte Saar. Nochmal zum juristischen Verfahren. Fahrlässige Tötung, ein sehr ernster Vorwurf, wenn er sich bewahrheiten würde. Was können Sie uns über diese Ermittlungen sagen?
Ja, also das ist erst einmal Standardverfahren, dass nach so einem Unfall die Ermittlungen aufgenommen werden. Das wäre bei einem Autounfall ja nicht anders. Normalerweise würden wahrscheinlich auch die Ermittlungen gegen beide Beteiligte aufgenommen. In diesem Fall geht das natürlich nicht mehr, denn die Skifahrerin ist ja leider verstorben. Das heißt, also noch hat es überhaupt nichts zu bedeuten. Das ist Standard. Die Staatsanwaltschaft wird also am Montag sich auch mit dieser Obduktion erst einmal beschäftigen. Und dann muss man weitersehen. Es muss dann natürlich auch erstmal, wenn es denn möglich ist, der Herr Althaus überhaupt gehört werden, ob er sich an etwas erinnert, was denn genau passiert wird. Also sehr viel weitergekommen sind die Ermittler bisher noch nicht. Es ist ein Standardverfahren. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass es tatsächlich einen konkreten Verdacht gibt.
Brigitte Saar in Schwarzach, vielen Dank. Israels Luftkrieg gegen die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas geht in die zweite Woche unvermindert. Heute hat auch die israelische Artillerie eingegriffen, was manche Beobachter als Vorstufe zu einer Bodenoffensive werten. Beide Seiten geben sich unbeugsam. Auch ein Waffenstillstand, wie ihn unter anderem Außenminister Steinmeier fordert, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu versorgen, ist im Moment unwahrscheinlich.
Artilleriefeuer begleitet nun die Luftangriffe und im Grenzgebiet stehen die israelischen Truppen zum Einmarsch bereit. Nur eine Waffenruhe kann sie noch stoppen. Ägypten bemüht sich wie die EU und andere Staaten darum, der Gewalt ein Ende zu setzen. Vom Himmel fallen auch Flugblätter, nicht nur Bomben. Israel warnt die Palästinenser schriftlich vor weiteren Luftangriffen. Die lesen ratlos die Warnung. Wo sollen wir denn hin? Wir werden unsere Häuser nicht verlassen. Lieber sterben wir hier. Nach jeder Angriffswelle suchen die Menschen nach noch Verwertbarem in den Trümmern. Die Zahl der Obdachlosen steigt. Ein Blindgänger mitten in der Wohnung. Diese Familie ist mit dem Schrecken davongekommen. Hamas feuerte deutlich weniger Raketen auf israelisches Gebiet ab als in den Tagen zuvor. Großer Sachschaden entstand dennoch in der Hafenstadt Aschkelon. Außenministerin Tzipi Livni erklärte, langfristig werde Ruhe und Sicherheit einkehren. Aber nicht alle Ziele wären nur durch Luftangriffe zu erreichen. Über 10 Palästinenser sollen am Abend beim Angriff auf eine Moschee in Beit Lachia ums Leben gekommen sein. Während die Schwerverletzten in Gaza ins Krankenhaus eingeliefert werden, setzt sich in Tel Aviv ein Zug von Kriegsgegnern in Bewegung. Nein zum Krieg, ja zum Frieden, rufen die schätzungsweise 5000 Israelis immer wieder.
Auch in vielen muslimischen Ländern gehen Menschen gegen Israels Militäreinsatz auf die Straße. Demonstrationen gab es auch in Deutschland und anderen Ländern in Europa. In Berlin protestierten 7000 Menschen gegen die israelischen Angriffe und forderten ein Ende der Gewalt. Auch in London demonstrierten 10.000 für Frieden im Nahen Osten. Einige warfen Schuhe in Richtung des Amtssitzes von Premierminister Brown. Nach Deutschland vor dem Koalitionsgipfel zu einem neuen Konjunkturpaket hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rüttgers eine Art Marshallplan für gefährdete Unternehmen gefordert. Mit einem Staatsfonds von 100 Milliarden Euro könnten im Rezessionsjahr 2009 Firmen unterstützt und Insolvenzen vermieden werden. Das sagte er dem Spiegel. Sollte der Staat nicht handeln, drohe die industrielle Struktur Deutschlands auf lange Zeit beschädigt zu werden. Die EU will sich nicht in den Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine hineinziehen lassen, auch nicht als Vermittler. Einige ihrer Mitglieder, Polen, Rumänien und Bulgarien zum Beispiel, haben die Auswirkungen aber kurzzeitig schon zu spüren bekommen, indem weniger russisches Gas durch die ukrainischen Leitungen bei ihnen ankam. Die Endverbraucher dort haben aber darunter bisher nicht zu leiden.
Schlechte Nachrichten am Morgen in der Gasverteilerstation im slowakischen Felke Kapušany. Druckabfall in den Gaspipelines. Von hier wird russisches Gas aus der Ukraine kommend auf Europa verteilt. Sofort klagten Polen, Bulgarien und Rumänien, dass weniger russisches Gas bei ihnen ankommt. Wir haben die Meldung erhalten, dass 32% weniger Gas durch unsere Leitungen strömt, teilt der rumänische Wirtschaftsminister mit. Er stellt aber klar, es wird überhaupt keine Engpässe geben, denn wir haben genügend Reserven. Erste Auswirkungen des Gasstreits zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukrainer erklärten, einen Teil des russischen Transitgases abzuzweigen, um die Leitungen betriebsbereit zu halten. Beim russischen Gasversorger Gazprom tritt am Nachmittag ein Krisenstab zusammen. Man überlegt, alternative Routen stärker zu bedienen, unter Umgehung der Ukraine. Gazprom muss auch unter diesen Bedingungen die Gasversorgung sicherstellen und deshalb nach mehreren anderen Korridoren suchen. Deutschland bezieht den Großteil seines Gases aus Russland, 37%. Außerdem aus Norwegen, den Niederlanden und aus Eigenförderung.
Es ist so, dass die Kunden in Deutschland sich auf eine sichere Versorgung mit Erdgas verlassen können. Und die Liefermengen nach Deutschland bewegen sich im normalen Rahmen der bestellten Mengen.
Die russische Führung zeigte heute demonstrative Gelassenheit, trotz des anschwellenden Gasstreits. Gemeinsam vergnügten sich Medvedev und Putin beim Skifahren in Sotschi.
Für die Bundesagentur für Arbeit war 2008 ein gutes Jahr. Sie erzielte einen Überschuss von etwa 1 Milliarde Euro und das trotz gesunkener Beitragseinnahmen. Mit den Rücklagen aus den Vorjahren ergeben sich Reserven von mehr als 16 Milliarden Euro. Das sagt Agenturchef Weise der Bild am Sonntag. Man sei also handlungsfähig und könne beispielsweise mit Kurzarbeit viele Arbeitsplätze erhalten. Vor 3 Wochen hat der Passauer Polizeichef Mannichel ein Attentat nur knapp überlebt. Die Ermittler vermuten den Täter immer noch in der Neonazi-Szene, die ja lange gegen Mannichel gehetzt hatte. Dagegen haben Rechtsextremisten heute in Passau demonstriert. Das Recht hatten sie sich vor Gericht erstritten. Ebenso auf den Straßen, aber viel zahlreicher, die Passauer, die keinen NPD-Aufmarsch in ihrer Stadt wollen.
Sie wollten ein klares Zeichen setzen gegen rechts. Rund 1000 Passauer waren heute Morgen zusammengekommen, um gegen eine Veranstaltung der rechten Szene zu demonstrieren. Unter ihnen auch der komplette Passauer Stadtrat.
Das Motto der Demonstration, die heute Nachmittag stattfindet, ist reine und pure Provokation. vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse.
Gemeint war eine Veranstaltung der rechten Szene vor dem Passauer Polizeipräsidium. Willkür, denn zieht die Ermittlungen im rechten Milieu nach dem Mordanschlag auf Passaus Polizeichef Manichel. Und da wollten sie auf die Straße. Öffentliche Beobachter waren jedoch unerwünscht. Und doch standen die rund 300 rechten Teilnehmer unter Dauerbeobachtung durch Passaus Bürger. Die zeigten sich unerschrocken gegenüber dem braunen Aufgebot. Rund 1000 Polizisten waren im Einsatz und sorgten dafür, dass es zu keinen Ausschreitungen kam. Die Passauer jedenfalls waren sich einig am heutigen Tag.
Ich stehe heute hier, weil ich als Passauer die Aufmärsche der Nazis langsam satt habe. Seit über 20 Jahren haben wir regelmäßig Kundgebungen von den Neonazis und diese Veranstaltung heute finde ich besonders dreist.
Es ist eine Zumutung für jeden Bürger, dass diese Partei von unseren Steuergeldern finanziert wird. Und was sie äußern, ist eigentlich eindeutig verfassungswidrig. Ich finde es gut, dass so viele Leute da sind, die sehr auf die Straße gehen.
Aufstehen und hinsehen. Dieses Motto haben sich heute viele Bürger in Passau zu eigen gemacht.
Es bleibt unruhig in den Piratengewässern vor Somalia. Die Seeräuber haben einen weiteren Öltanker gekapert, einen jemenitischen diesmal. Beinahe zur gleichen Zeit konnte die dänische Marine allerdings einen Angriff auf einen anderen Frachter mit Warnschüssen vereiteln. Und heute hat die Besatzung einer französischen Fregatte zum ersten Mal 8 Piraten an Somalia ausgeliefert. Sie waren vor 2 Tagen festgenommen worden, als sie versuchten, ein Schiff in ihre Gewalt zu bringen. Man schätzt, dass etwa 250.000 Menschen in Deutschland obdachlos sind und 18.000 von denen leben auch jetzt im Winter draußen, ohne jede Unterkunft. Sie sehen sie in Kaufhauseingängen oder in U-Bahnhöfen, wenn man sie dort bleiben lässt. Hilfsorganisationen bitten in diesen Tagen um unsere verstärkte Aufmerksamkeit für diese Menschen. Unser Reporter Carsten Behrendt war vergangene Nacht mit dem Berliner Kältebus unterwegs.
Unruhig blickt Wolfgang Gerhardt zu jeder Parkbank, in jedes Wartehäuschen. Der Kältebusfahrer will keinen Obdachlosen übersehen in diesen bedrohlich frostigen Nächten.
Die Angst geht immer ein Stück mit. Wir können ja nicht zu jeder Zeit an jedem Ort in Berlin eben sein.
Eigentlich gibt es in Berlin ausreichend Hilfsangebote und Notübernachtungen für Obdachlose. Und doch bleiben einige außen vor. In einem Park entdeckt das Kältebus-Team eine Schlafstelle. Wenige Meter weiter finden sie deren Besitzer. Günter Klemann ist gerade 73 Jahre alt geworden. Der gelernte Betonbauer lebt seit 10 Jahren allein auf der Straße, egal wie kalt es ist.
Hast du nicht doch Lust, mit in die Notunterkunft zu kommen? Wir können dein Fahrrad im Auto transportieren.
Nein, ich will stur.
Willst du nicht?
Nein.
Der Kältebusfahrer kann die Reaktion gut nachvollziehen.
Ich bin selbst schon für eine kleine Weile obdachlos gewesen und habe auch im Winter Platte gemacht und habe vorgezogen, draußen zu schlafen, anstatt irgendwo hinzugehen.
Warum?
Also A, habe ich die Luft geliebt und B, die Freiheit. Ich habe mich nicht eingeengt gefühlt. Man musste halt auch keine Angst haben, bestohlen zu werden oder attackiert zu werden oder so. Das passiert in so Quartieren ja hin und wieder.
Jede Nacht ist der Kältebus der Berliner Stadtmission unterwegs, finanziert aus Spenden und öffentlichen Mitteln. Oft bekommt das Team Hinweise von besorgten Berlinern. Gerade hat der Sicherheitsdienst vom Hauptbahnhof angerufen. Bei diesen Minusgraden schicken auch sie hier niemanden hilflos in die Kälte. Sie haben eine alte Frau entdeckt, die ohne feste Schuhe unterwegs ist. Notdürftig hat sie ihre erfrorenen Füße in Strümpfe und Stoffbeutel gehüllt.
Nur Socken habe ich.
Warum?
Nur Schuhe, die Ferse ist in zwei. So habe ich es weggeworfen, durch zwei Löcher.
Wolfgang Gerhardt bringt die Frau in die Notübernachtung der Stadtmission. Hier erhält sie auch ein neues Paar Schuhe. Ein kleines bisschen Schutz gegen die weiter fallenden Temperaturen. Und zumindest für diese Nacht ein wärmendes Dach über dem Kopf.
Und solch eine warme Unterkunft ist auch dringend nötig, denn es wird noch kälter. Wann und wo die Temperaturen am tiefsten fallen, das erfahren Sie im Internet unter heute.de. Linz in Oberösterreich ist neben Vilnius in Litauen dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt und feiert deswegen seit Silvester gleich durch. Mancher denkt bei Linz an die unvergleichliche Linzer Torte, andere rühmen die barocke Innenstadt. Ganz wichtig ist auch die Stahlindustrie, aber die Linzer hoffen auf reichlich Besucher, um denen zu zeigen, dass da noch viel mehr zu entdecken ist am Ufer der Donau.
Dieser alte Campingwagen aus den 60ern ist ein Stück Kulturhauptstadt. Die alte verlassene Werkstatt wurde für Linz 2009 zu einem originellen Hotelzimmer umgebaut.
Der ganz normale Gast ist begeistert von der Originalität, von der Andersartigkeit des Hotelzimmers. Wir haben immer wieder Rückmeldungen von unseren Gästen, die sagen, na Gott sei Dank, mal was anderes, das ist ja wirklich toll.
Linz war bislang nicht gerade die Stadt, die massenhaft Touristen anzieht und neue Hotelzimmer bräuchte. Der von der EU verliehene Titel Kulturhauptstadt soll das Image ändern. Industrie, Linzer Torte und braune Vergangenheit. Hitler wollte Linz zu seiner Kulturhauptstadt machen. Linz 2009 setzt sich mit diesem Erbe in einer Ausstellung auseinander.
Wenn das geschieht, dann glaube ich, dann kann sich auch ein Image verändern. Es geht nicht bloß mit dem Titel bloß eine Imagepolitur mit diesem Titel versuchen zu wollen, das halte ich für falsch und faktisch auch für unmöglich.
Der Kulturhauptstadttitel bringt EU-Zuschüsse und Landesgelder. Linz hat für sein Programm ein Budget von 68 Millionen Euro. Darüber freut sich jeder Bürgermeister. Vom kulturellen Aschenputtel zum heißen Pflaster. Wozu aber braucht Europa eine Kulturhauptstadt?
Ich denke, zuerst braucht Linz die Kulturhauptstadt und dann Europa. Schwierige Frage. Europa braucht Experimentierräume, kulturell gesehen. Und ich verstehe diese Kulturhauptstädte eher als das.
Linz kommt das gerade recht. Welche Stadt wäre nicht gern ein Jahr lang kulturell das Gelbe vom Ei?
Es ist wie immer um diese Zeit Anfang Januar. Die einen kommen schon aus den Weihnachtsferien zurück. Die anderen brechen gerade in ihren Skiurlaub auf. Und das Ergebnis sind lange Staus. In Bayern waren vor allem rund um München gute Nerven gefragt. Auf der A8 nach Süden ging es in beiden Richtungen zeitweise nur sehr, sehr schleppend voran. Oder eben gar nicht mehr, wie hier am Inntal-Dreieck Richtung Brenner. Jetzt sind wir beim Sport. Der hatte heute ein ganz dichtes Programm auf Schnee und Eis. Sie haben es vielleicht tagsüber im ZDF gesehen. Viele deutsche Erfolge. Norbert, der in der nordischen Kombination war, der war was Besonderes, oder?
Ja, beim Skatspielen würde man, glaube ich, sagen, sie haben einen Grand ohne zwei gewonnen. Denn zwei Trümpfe fehlten den Kombinierern beim Schwarzwaldpokal. Trotzdem konnte das deutsche Quartett bei der Weltcup-Staffel in Schonach alle Konkurrenten abhängen.
Mit der Rumpftruppe zum Sieg, das die Überschrift einer Erfolgsgeschichte, die wohl kaum jemand gewagt hätte vorherzusagen. Ohne die Erkrankten Ronny Ackermann und Sebastian Hasenei waren die Aussichten mäßig. Über Nacht wurde noch einer krank, Johannes Ritschek. Ersatzmann Georg Hettich begann ordentlich. Und als Björn Kircheisen mit 95 Metern die deutsche Mannschaft in Führung brachte, war dies schon Überraschung genug. Später im Staffellauf war es wieder Björn Kircheisen, dessen entscheidende Attacke gegen den Österreicher Willi Denifel zu einem uneinholbaren Vorsprung führte.
Es war einfach so die Taktik ausgemacht, dass wir dahinter bleiben und die zweite Runde dann attackieren. Und von dem her habe ich dann versucht, mich zu schonen und in der zweiten Runde alles zu geben.
Eine Taktik, die aufging. Schlussläufer Tino Edelmann hatte Zeit und Muße, seinen Zieleinlauf zu genießen. Georg Hettich, Erik Frenzel, Björn Kircheisen und Tino Edelmann mit einer perfekten Generalprobe für die WM.
Axel Teichmann bleibt vor dem großen Finale auf Erfolgskurs bei der Tour de Ski. Der Langläufer aus Thüringen gewann im Val di Fiemme in Italien das Massenstartrennen.
Axel Teichmann demonstrierte auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski über 20 Kilometer im klassischen Stil erneut seine kämpferischen Qualitäten. Der Weltmeister sammelte unterwegs fleißig Zeitgutschriften bei den Sprint-Zwischenwertungen.
Während des Rennens hatte ich mir vorgenommen, 30 Sekunden zu machen. Das ist mir gelungen. Dass natürlich der Sieg hinten raus noch rausspringt, sagen wir, ist natürlich noch besser.
Bei Kilometer 18 schien Teichmann zunächst den Anschluss zu verlieren. Aber nicht zuletzt dank Teamkollege Jens Filprich, der ihn wieder an die Spitzengruppe heranführte, konnte Axel Teichmann den dritten Tagessieg bei dieser Tour de Ski perfekt machen. Als Zweitplatzierter der Gesamtwertung kommt es nun morgen beim Tourfinale zum Duell mit dem Schweizer Dario Colonia, der noch einen Vorsprung von 34,1 Sekunden hat.
Rennrodlerin Tatjana Hüfner hat am Königssee die Erfolgsserie der deutschen Frauen im Weltcup fortgesetzt. Und auch bei den Doppelsitzern durfte ein einheimisches Duo jubeln.
Der erste Weltcup-Erfolg der Saison und dann auch auf der Heimbahn. Patrick Leitner rechts und Alexander Räsch können 2009 wieder gewinnen. Der Sieg am Königssee allerdings ein ganz knapper. Am Ende waren sie nur 700 Sekunden schneller als die nach dem ersten Durchgang führenden Teamkollegen Wendel und Arlt.
Es war verdammt schwierig, heute zu gewinnen, weil die anderen ja auch nicht schlecht waren. Es war ein heißer Kampf und es gibt nichts Schöneres, als daheim im neuen Jahr mit einem Sieg zu beginnen. Und das haben wir uns hart erarbeitet und es ist alles optimal aufgegangen und wir freuen uns wahnsinnig.
Bei den Damen gab es wieder einen deutschen Dreifacherfolg. Hinter Siegerin Tatjana Hüfner wurde Nathalie Geisenberger Zweite, auf Platz 3 Anke Wischnewski.
Mit dem Aufwind seines ersten Weltcupsieges war der Österreicher Wolfgang Leutzel heute auch in Innsbruck der Beste. Die deutschen Skispringer konnten ebenfalls zufrieden sein nach der Qualifikation zum dritten Springen der Vierschanzentournee.
Bei strahlendem Sonnenschein über Innsbruck qualifizierten sich alle 7 Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster für den Wettkampf morgen. Der Beste von ihnen, etwas überraschend, Michael Uhrmann, dem ein Sprung von 125 Metern gelang. Platz 6. Martin Schmitz, 123,5 Meter, genügten für Rang 10 in der Qualifikation. Die Enttäuschung vom Neujahrsspringen ist gewichen.
Grundsätzlich waren die Sprünge gut, die waren auf einem guten Niveau und hier konnte ich jetzt im Training weitermachen, wo ich da aufgehört habe und ich freue mich eigentlich jetzt auf jeden Wettkampf, der kommt.
Im Kampf um den Tourneesieg stellte der Österreicher Wolfgang Leutzel seine Form eindrucksvoll unter Beweis. Dem Führenden in der Gesamtwertung gelang ein Satz von 131 Metern. Aber auch der Schweizer Simon Ammann überzeugte als Dritter der Qualifikation. Es bleibt spannend im Duell der Top-Favoriten.
Und das war's vom Sport.
Danke, Norbert. Das Wetter bleibt kalt, die Sonne zieht sich allerdings zurück. Dafür bekommen der Norden und der Osten morgen Schnee. Die Aussichten genauer gleich von Inge Niedeck. Das Heute-Journal mit Klaus Kleber gibt es um 21.45 Uhr. Machen Sie sich einen schönen Samstagabend. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.
Guten Abend. Die vergangene Nacht war schon mal ziemlich kalt, aber es wird noch heftiger kommen bis nächste Woche. Aber heute hat ja noch mal viel Sonne für die Kälte in der Nacht entschädigt. In der Mitte und auch im Süden, im Norden gab es dichtere Wolken. Und in der Mitte, das, was Sie hier sehen, sind keine Wolken, sondern das ist Schnee, der gestern gefallen ist. Den sieht der Satellit ähnlich weiß wie die Wolken. Und dementsprechend heute die Wintersportgebiete gut besucht, Hochbetrieb dort, aber auch beste Bedingungen, warm eingepackt für einen Winterspaziergang. Auf vielen Seen hat sich ja schon so eine dünne Eisdecke gebildet, aber sie trägt noch nicht. Deswegen ist dort große Vorsicht geboten, obwohl sich die Bedingungen in den nächsten Tagen noch verbessern werden. Wir bekommen weiterhin die Kaltluft, die sich wie ein Teppich nach Westeuropa ausdehnt. Und die wird uns in der Nacht zu Mittwoch im Süden Deutschlands die vorerst kälteste Nacht bringen, mit Tiefstemperaturen von minus 20 Grad mindestens. Schauen wir uns das mal für Nürnberg an. Da dürfte es dann sogar bis minus 17 Grad reichen. Und die Tagestemperaturen, die machen auch diesen leichten Knick nach unten. Aber wie Sie sehen, erholen sich sowohl Tages- als auch Nachttemperaturen bis zum Wochenende dann doch noch sehr schnell. Auch die kommende Nacht wird kühl, vor allen Dingen im Süden. Minus 14 Grad, plus 3 bleiben es an der Nordsee. Der Schneefall wird etwas mehr und breitet sich weiter Richtung Mittelgebirge aus. Richtung Nordsee-Emsland allerdings kann es auch Regen oder Schneeregen geben und auf gefrorenem Boden gefährlich glatt werden. In der Mitte und im Süden bleibt es noch weitgehend klar. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen minus 4 Grad am Alpenrand und plus 4 an der Nordsee. Östlich der Elbe bleibt es dann weitgehend trocken. An der Ostsee gibt es einige Schneeschauer, aber sonst in den Mittelgebirgen wird es häufiger schneien. Allerdings dann wieder Richtung Nordsee-Emsland auch Schneeregen oder Regen dabei. In den Mittelgebirgen dann auch etwas kräftiger Schneefall, also stellen Sie sich durchaus auf winterliche Bedingungen ein. Auch in Ostbayern wird es schneien, Richtung Oberrhein dagegen bleibt es noch trocken. Allerdings gibt es auch dort mehr Wolken als heute. Und nur im äußersten Südwesten, da kann die Sonne noch ganz gut durchhalten. Am Montag, da schneit es dann im Süden noch längere Zeit. Sonst beruhigt sich das Wetter dann aber schon wieder. Aber es bleibt eben noch weiterhin winterlich kalt. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und einen erholsamen Sonntag.